Herzlich willkommen beim Aus dem FF Podcast, dem Podcast des Fit und Fröhlich und deinem wöchentlichen Audioformat aus der Welt der gesunden Ernährung, des Sports und spannender Geschichten aus der Food Startup Szene. Jeden Montag gibt's hier neue Impulse für ein fitteres, fröhlicheres Leben. Von kreativen Rezepten und Ernährungstipps bis hin zu den Erfahrungen ambitionierter Athletinnen und Athleten. Es erwarten dich außerdem spannende Einblicke aus der Fit und Fröhlich Küche und unserer Welt. Der Welt der Food Startups, in der täglich darum gekämpft wird, unser Ernährungssystem vom Acker bis auf den Teller zu einem besseren zu machen. Ich stelle dir hier nicht nur inspirierende Gäste vor, die uns mit ihren Erfahrungen und Tipps zur Seite stehen, sondern Menschen, die mit mir gewachsen sind und über die Jahre von Geschäftspartnern zu echten Freunden wurden. Für mich und das gesamte Team des Fit und Fröhlich bedeutet Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es geht um ein Leben voller Energie, Freude und Balance. Wenn auch du diesen Weg gehen möchtest, bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit dieser Folge des Aus dem FF Podcasts. Eine neue Woche und es ist wieder Aus dem FF Podcast Zeit. Und ich begrüße dich recht herzlich in dieser neuen Folge, in der es mal nicht um das Thema Ernährung und Gesundheit geht, ausnahmsweise auch nicht um das Thema Sporternährung, sondern wir steigen halt mal ganz quer in ein Thema ein, das trotzdem einen wirklich sehr klaren Bezug zum Fit und Fröhlich hat. Und deshalb freue ich mich sehr, dass die Eileen Stork heute im Podcast ist. Aber bevor die Eileen sich erstmal ganz in Ruhe und ausführlich selber vorstellt, werde ich ihr die klassische Gästinnenfrage stellen, die wir allen unseren Fit und Fröhlich Podcast-Gästen stellen. Nämlich Eileen, was konntest du in der vergangenen Woche denn aus dem FF?
Ehrlich gesagt haben wir da ja gerade schon so ein bisschen drüber geredet und ich konnte wirklich früh aufstehen und zwar sehr gut früh aufstehen. Du hast mich dann gefragt, woran das lag und ich bin um 8:30 schlafen gegangen. Also kein Wunder, kann ich nicht früh aufstehen.
Ja, habe ich dann auch gesagt. Aber also ist es eine Taktik von dir, um morgens dann fit zu sein oder liegt es daran, dass du um 8:30 schon so müde bist, dass du sagst, hey, ich muss ins Bett?
Ja, zweiteres.
Und denkst du, es hängt irgendwie mit der Zeitumstellung zusammen?
Nee.
Sondern? Mit deinem stressigen Arbeitsalltag und mit deiner Freizeitgestaltung?
Ja, das eher. Ja. Also es passiert schon sehr viel und dann bin ich abends einfach müde. Und wenn ich dann im Bett liege und selbst wenn ich sage, okay, ich höre mir jetzt noch irgendeinen Podcast an oder lese oder so, mein Körper sagt halt nein.
Ja, guter Übergang. Denn natürlich, bevor wir jetzt zum eigentlichen Inhalt dieser Podcast-Folge kommen, wollen wir auch dich ein bisschen kennenlernen, persönlich und privat. Von daher erzähl doch ganz gerne mal, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und warum sitzt du heute in diesem Podcast?
Okay, das waren viele Fragen auf
einmal. Darfst eine nach der anderen beantworten.
Also geschäftlich und beruflich bin ich Marketingmanagerin bei dir und kümmere mich um Events und Öffentlichkeitsarbeit. Ich bin hier jetzt mit dir im Pop-Up-Store, bei dem du jetzt eine Woche dein Unternehmen präsentieren konntest. Und privat bin ich Eileen, 25. Ich wohne in Richtung Tübingen und mache in meiner Freizeit eigentlich primär was mit meinem Hund und mit meinem Pferd. Das nimmt sehr viel Zeit ein.
Tieraffin.
Ja, auf jeden Fall.
Wobei sich Hund und Pferd ja gut verbinden lässt, ne?
Ja, obwohl...
Verstehen die sich?
Ja, die verstehen sich. Das Problem ist halt, beide sind noch sehr jung. Also okay. Wenn ich die zusammenführe, dann darf ich doppelt trainieren sozusagen.
Ja.
Also ist schon anspruchsvoll, ja.
Okay. Wie kommt so diese Tierliebe?
Eigentlich schon immer. Also okay, was heißt schon immer, ist ein bisschen paradox. Meine Mutter leitet einen Schlachthof. Das heißt, ich war schon immer irgendwie so mit beiden Seiten konfrontiert. Mhm. Sie war auch alleinerziehend, deswegen durfte oder musste ich öfter mal mit an diesen Ort des Grauens. Mhm. Aber ich bin gleichzeitig immer mit Tieren aufgewachsen. Also wir hatten so eine Art Bauernhof. Ich hatte schon immer Katzen, schon immer Hunde, Meerschweinchen etc. Dadurch wurde es mir irgendwie in die Wiege gelegt.
Und hast es nie abgelegt?
Ich habe es nie abgelegt, nee.
Aber jetzt bist du ja schon zu großen Tieren übergegangen mit einem Pferd.
Ja, ich bin ja auch selber groß.
Ja gut, das ist ein Argument. Ja. Jetzt hast du gerade schon deinen Arbeitgeber, die dir, ne?
Ja, genau.
Ja, die dir erwähnt. Kommen wir natürlich gleich noch ganz ausführlich drauf zu sprechen. Aber jetzt vielleicht mal im Übertrag von dir persönlich zu dir. Wie kamst du zu dir, beziehungsweise wie ist dein beruflicher Werdegang verlaufen?
Also, ich habe Kommunikationswissenschaft studiert, Die meiste Zeit leider während Corona, also von zu Hause aus. Mhm. Und habe dann Praktikum gemacht beim Kriminaldinner in Walderstadt und bin dort auch geblieben. Direkt fließender Übergang, war 1,5 Jahre dann dort und habe mich dann entschieden, irgendwie ein bisschen was näher an meinem Studium wieder zu machen.
Weil Wo hast du studiert?
Uni Hohenheim. Mhm. Und ich habe ja nicht umsonst studiert, deswegen wollte ich das auch wieder mehr nutzen, weil ich beim Krimi dann was ganz anderes gemacht habe. Ich habe Schauspieler gecastet, genau. Und dann habe ich mich halt umgehört, vielleicht auch ein bisschen was eher in meiner Richtung, weil ich ja schon halbe Stunde, wenn schlecht lief, irgendwie 3/4 Stunde gefahren bin. Und dann bin ich auf die DIR gestoßen. Eigentlich hatte ich überhaupt gar nichts mit Elektromobilität zu tun, aber klang spannend, war ein junges Unternehmen. Und da hatte ich Bock drauf. Und dann habe ich mich beworben und es hat direkt geklappt.
All of a sudden hat es geklappt.
Ja, und das war Februar 24 und seitdem bin ich jetzt da.
So. Und an der Stelle müssen wir den Elefanten abholen, der hier im Raum steht, ihn zu uns bitten und die Frage beantworten, wer oder was ist eigentlich die DIR? Und ich hatte dir im Vorgespräch ja oder im Vorfeld ein Briefing geschickt, auf dem ich geschrieben habe, hey, stell dir vor, wir treffen uns in Ebene 0 eines Aufzugs und wir fahren in den 4. Stock und du hast nur ein paar Sekunden, mir die DIR zu erklären. Und jetzt darfst du deinen Elevator-Pitch lostreten. Let's go.
Also die DIR macht nachhaltige Mobilitätskonzepte für Unternehmen, Kommunen und die Wohnungswirtschaft und natürlich auch dich.
Das war's. Ja. Stark, finde ich ziemlich gut. Den Elevator-Pitch hast du auf jeden Fall nicht zum ersten Mal rausgehauen. Da merkt man einfach schon, dass du eine ganze Zeit schon dabei bist. Jetzt gehen wir gleich natürlich noch ganz intensiv auf das Thema DIR ein und was ihr eigentlich macht und wo ihr herkommt. Aber wo ihr herkommt, ist jetzt eigentlich das Stichwort. Erzähl mal ein bisschen was zur Geschichte der DIR, weil für mich wart ihr irgendwie so vor 2-3 Jahren dann mal auf dem Schirm, als ich euch das erste Mal wahrgenommen habe, als ihr nach Herrenberg umgezogen seid. Mhm. Und ich lebe ja in Herrenberg. Aber davor gab es ja schon eine Zeit. Also erklär mal ein bisschen so, wo kommt ihr her? Wie hat das Ganze mit der DIR angefangen?
Also allen voran steht unsere Muttergesellschaft, die ENCW. Die hat sich damals gegründet aus den Stadtwerken Calw und der ENBW. Und hat sich seit 2007 war die Gründung, glaube ich, mit Energie auseinandergesetzt. Unter anderem auch Strom, also erstmal so den klassischen Haushaltsstrom. Aber wir haben dann, oder die ENCW hat dann schnell die ganzen Parkhäuser hier in Calw elektrifiziert mit Ladeinfrastruktur. Und unser Geschäftsführer, ich weiß nicht, wie viel die ENBW dazu beigetragen hat, kam dann auch auf die Idee, zu den Ladeinfrastrukturausbauten dann auch Mobilität zur Verfügung zu stellen und natürlich Elektromobilität und hat dann erstes Carsharing hier in Calw an den Markt gebracht und die Nachfrage ist drastisch gestiegen und irgendwann konnte die ENCW das nicht mehr alleine machen und hat dann 2019 die DIR gegründet.
Das klingt alles so selbstverständlich, aber ich finde, das ist gar nicht selbstverständlich, dass so ein, sag jetzt mal, traditionsreiches und vielleicht eher konservatives denkendes Unternehmen wie ein Stadtwerkebetrieb hergeht und sagt, okay, wir machen zwar die Stecker fürs Parkhaus, aber lass uns doch auch direkt die Autos dahin stellen.
Ja, da wurde die Rechnung nicht mit Herrn Gräf gemacht.
Erzähl mal ein bisschen was über Herrn Gräf. Ich höre jetzt immer wieder, also ich bin ja jetzt schon eine Woche hier und ich höre immer wieder, wie innovativ Herr Gräf ist. Ja. Und also wir haben uns noch nicht persönlich kennengelernt, aber er scheint schon ein sehr innovativer Geist zu sein und da sehr viel voranzubringen.
Also das auf jeden Fall. Als die ENCW gegründet wurde mit ihm damals, war oben, wo das Bürogebäude jetzt ist, war nur Feld. Mhm. Also mit ihm hat sich so das ganze Industriegebiet dort entwickelt und er ist selber auch gefühlt nie irgendwie stehen geblieben. Inzwischen gibt es eine ganze ENCW-Gruppe, also wir sind nicht die einzigen, die aus seinem Kopf entsprungen sind, sondern es gibt ganz viele Schwestergesellschaften, die er noch gegründet hat und er hatte halt irgendwie schon immer das Ziel, dass wenn man was selber machen kann, dass man das dann auch tun sollte. Mhm.
Also das unternehmerische Denken im Unternehmen.
Mhm. Genau, also wir beziehen unseren Strom auch von unserer Schwestergesellschaft und nicht von irgendeinem Drittanbieter. Mhm. Und das hat er halt nach und nach verfolgt. Natürlich braucht man dafür auch Mitarbeiter. Und deswegen ist eigentlich nie so Stillstand eine Option gewesen. Und er ist immer offen für Neues. Also jetzt zum Beispiel bei uns hatten wir es vorhin auch drüber. Die 4-Tage-Woche wurde eingeführt. Also es bleibt dann auch nicht bei klassischen Modellen, obwohl man das meinen könnte, weil eben Stadtwerke und Energiegesellschaft und
so. Das ist so, was man damit assoziiert. Ja, ne? Also genau. Stadtwerke, so, keine Ahnung, eher so ein bisschen wie eine Behörde, aber nicht wie ein Startup geführt.
Ja, aber es muss nicht so sein. Ja. Also klar, es gibt traditionelle Sachen in der ENCW auch, die müssen halt so sein. Aber wenn es irgendwie innovativ und neu geht, dann ist er der Letzte, der sich davor verschließt.
Stark. Das heißt, für euch war auch von Anfang an klar, dass es nur E-Autos geben wird und nicht irgendwie, okay, wir machen, stellen da halt auch irgendwie ein paar Verbrenner ins Parkhaus, sondern nur E.
Das war schon immer so.
Spannend. Hat Herr Gräf einen besonderen Bezug zur E-Mobilität oder ist es halt einfach dieses visionäre Denken?
Also ich würde sagen, an erster Stelle das visionäre Denken. Und er hat einfach den Markt und auch die Politik so mitverfolgt. Und da war bis vor kurzem noch der Stand, dass nichts an der Elektromobilität vorbeiführt. Sieht jetzt ein bisschen anders aus, aber es gab ja auch ganz, ganz viele Fördermittel für den Ausbau von Elektromobilität. Und den hat er gesehen und erkannt und ist auf den Zug aufgestiegen. Und dadurch, dass viele Kommunen auch Fördermittel zur Verfügung hatten, um eben das auszubauen, hatten wir dann auch einen angenehmen Start sozusagen als Unternehmen und konnten diese Fördermittel dann auch mitnehmen.
Was die Ladeinfrastruktur dann halt angeht.
Genau. Wahrscheinlich, ne? Und so sind wir auch relativ schnell gewachsen. Also
ja. Und ihr macht euch dann auch frei von diesen politischen Zyklen, also 4-Jahres-Zyklen beispielsweise, weil wir wissen ja, so grüner oder Wirtschaftsminister gehabt jetzt die letzten 3 Jahre, jetzt das Ganze wieder mit einem schwarzen Anstrich versehen und es geht vielleicht eher wieder so ein bisschen in die konservativere und rückständigere Zeit zurück, in der wir halt alle Verbrenner gefahren sind, am besten mit einem richtig großen Motor und so Fuck you Greta mäßig. Da seid ihr frei von. Also ihr ergreift jetzt nicht irgendwie die Opportunitäten, sondern ihr habt da Werte, auf denen ihr aufbaut und das ist für euch ganz klar.
Ja, genau. Also wir werden auf jeden Fall nicht zurückgehen, beziehungsweise was heißt zurück? Wir haben ja schon immer so gestartet. Ja. Wir sind auch in einer guten Position insoweit, dass wir jetzt kein Elektroauto verkaufen müssen, wie jetzt zum Beispiel Automobilhersteller, sondern es ist einfach ein Mietmodell, egal ob jetzt im Abo oder im Carsharing. Und dadurch sind wir nicht so risikobehaftet und sehr flexibel. Wir können uns an den Markt anpassen und dann sollten die Chinesen kommen und das werden sie wahrscheinlich, dann gibt es bei uns halt chinesische Automodelle im Carsharing und zu mieten. Und da sind wir eigentlich sehr offen für. Deswegen haben wir da jetzt keine Sorge.
Wir sprechen ja gleich noch über... Hi! So, jetzt hatten wir hier gerade Besuch im Pop-Up Store und haben hier einen schönen Hafer-Cappuccino gemacht. Also wir nehmen tatsächlich auch im Store auf. Es ist nicht so, dass wir hier irgendwo im Podcast-Studio sind, sondern wir nehmen im Store auf. Aileen, wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren stehen geblieben dabei, dass Herr Gräf Innovation fördert.
Ah ja, und wir bei den Elektroautos und bei den Chinesen. Ich wollte noch sagen, dass wir später auf die Flottenauswahl zurückkommen. Mhm. Jetzt vielleicht mal zurück zu deinem Elevator-Pitch. Mhm. Du hast ja gesagt, ihr habt mehrere Zielgruppen. Beschreib die doch vielleicht nochmal und auch, was ihr für die jeweiligen Zielgruppen anbietet.
Also beginnen wir bei Unternehmen, vielleicht auch bei dir in der Zukunft.
Ja, wie gesagt, ich bin ja diese Woche schon begeisterter Deary und darf ein Auto von euch fahren. Ja. Und ich bin schon schwer begeistert.
Ja. Ja. Also es gibt die Möglichkeit, dass man als Unternehmer seinen Fuhrpark komplett elektrifiziert. Das geht am leichtesten mit dem Abo-Modell, also dass man wie ein Leasing-Auto sich holt und dann lädt man an unseren Ladesäulen, die jetzt öffentlich zugänglich sind, auch vergünstigt. Oder aber man sagt, man möchte komplett eigene Ladeinfrastruktur auf seinem Privatgelände haben, dann machen wir natürlich auch gerne das. Dann gibt es die Wohnungswirtschaft, das heißt Quartiere, Neubauten oder Altbauten, das ist egal, haben auf jeden Fall Stellplätze, meistens sehr viele, weil jeder Haushalt hat ein, manchmal zwei Autos. Und um diesen Stellplatzschlüssel, so nennt man das, zu reduzieren, gibt es dann die Möglichkeit, auch dort Ladeinfrastruktur auszubauen und Carsharing anzubieten. je nachdem, wo die Parkplätze liegen, entweder queers intern, also nur für die Anwohner. Meistens liegen die Standorte dann in der Tiefgarage. Oder man kann das auch stationsflexibel machen, also öffnen. Mhm. Und dann ist es ganz normal öffentlich zugängliches Carsharing. Mhm. Dann gibt es noch die Option, dass man als Kommune sich an uns wendet. So sind auch die meisten Standorte entstanden, die es so gibt. Und die Gemeinde möchte einfach sowohl Ladeinfrastruktur bei sich ausbauen, als auch ein Mobilitätsangebot für Bürgerinnen und Bürger schaffen. Und dann sind wir Ansprechpartner und setzen gerne beides um. Mhm. Und für dich als Endkunde darfst du dann all diese Sachen auch nutzen, also Carsharing oder Ladeinfrastruktur für dich zu Hause oder ein Abo-Modell.
Warum sollte ich kein eigenes Auto leasen oder besitzen, sondern mit einem Dir-Auto fahren?
Also normalerweise sagt man ja zu Autos auch Fahrzeugen, aber das stimmt nicht so ganz. Also ein Auto steht in der Regel 23 Stunden am Tag, es ist eher ein Stehzeug. Und wenn man sich mal so umguckt, dann sind im Schnitt nur 1,45 Leute in einem Auto unterwegs. Also es ist einfach, sind viel zu viele Fahrzeuge, die viel zu viele Emissionen ausstoßen. Und dann natürlich, wenn man in der Stadt lebt, kennt man das auch sehr gut, die Parkplatznot. Mhm. Und wenn man sich überlegt, dass in einer Stadt ein Carsharing-Fahrzeug bis zu 10 private PKWs ersetzen kann, dann kann man sich vorstellen, was man mit dieser Fläche eigentlich Besseres tun kann, also ja. Grünflächen schaffen oder für die Freizeitgestaltung. Ja. Und es geht oft auch einfach anders. Und wenn man sich auch die Kosten anguckt, was ein privater PKW kostet, das ist wirklich enorm. Und wenn Mobilitätsangebote geschaffen werden, die zudem noch nachhaltig sind und mit 100% Ökostrom betrieben werden, was gibt's Besseres?
Das ist vielleicht eine tricky Frage. Ich weiß auch nicht, ob du eine Antwort drauf hast. Ich stelle sie trotzdem. Ab welchem Zeitpunkt würde sich für mich als Privatperson im Vergleich zu einem Leasing die Dir-Nutzung lohnen? Also weißt du die Frage dahinter? Verstehst du mich?
Also es kommt natürlich ganz drauf an, wie viele Kilometer du so im Jahr zurücklegst. Ich möchte mich da jetzt auch nicht festnageln, aber wenn du nur 5.000, 6.000 Kilometer im Jahr brauchst, dann bist du zum Beispiel mit Carsharing auf jeden Fall günstiger unterwegs. Mhm. Beim Leasing kommt es natürlich auch drauf an, welche Kilometerrate du möchtest. Ja. Ich würde trotzdem sagen, dass insofern ein Dir-Abo günstiger ist, weil du für den Strom 36 Cent nur zahlst. Mhm. Also du lädst dann sozusagen fast so günstig wie bei dir zu Hause, ganz normalen Strom. Und wenn man sich die Spritpreise anguckt, ist, glaube ich, das allein schon ein großer Pluspunkt.
Ja, die werden sich wahrscheinlich zum nächsten Jahr hin dann auch nochmal verteuern, weil ich glaube, ist nicht jedes Jahr der Anstieg der CO2-Abgabe auf Benzin oder so. Ich glaube, jahresweise wird der erhöht. Also
da ich mich nicht mehr mit Benzin auseinandersetzen muss, weiß ich das tatsächlich nicht.
Ja, stark. So, dann kommen wir jetzt tatsächlich mal zu euren Autos. Also du hattest schon gesagt, ihr habt verschiedene Autos, ihr besitzt die Autos nicht, sondern least die. Was kann ich von einem Dir-Auto erwarten? Was habt ihr da alles im Portfolio?
Von bis alles Mögliche. Also wenn man jetzt klassisch deutsche Automobilqualität möchte, dann haben wir VW ID3 und ID4. Dann du fährst gerade ein Renault Megane, also einen Franzosen, mein Lieblingsauto. wir haben dann auch noch MG, also das ist eine inzwischen chinesische Marke, ursprünglich britischer Hersteller. Aber alles bewegt sich so in der gleichen Größenordnung. Vergleichbar jetzt vielleicht mit einem VW Polo Golf und der MG5 ist eher so eine Passat-Größe. Mhm. Ja, also man kann alles Mögliche ausprobieren. Und vielleicht im Carsharing mal testen, welches Auto einem liegt und es dann, wenn man es längerfristig möchte, dann im Abo buchen. Oder auch einfach so einfach mal mit dem Elektroauto fahren. Du kannst mir sicher zustimmen, es macht Spaß.
Das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen. Ich kann dir zustimmen, aber was macht denn das Dir-Erlebnis so einzigartig? Also was ist in eurer Customer Journey, sagt man ja so schön, also von ich lade mir die App herunter bis ich nutze dann das Auto, was ist daran so cool? Also ich könnte es dir jetzt aus Kundensicht natürlich sagen, aber ich lasse erstmal die Marketingmanager sprechen.
Also ich glaube, der allergrößte Vorteil, den du mit unserem Modell hast, ist, dass du nicht an den Ausgangspunkt wieder zurückkommen musst. Mhm. Also du kannst von A nach B mit E, so der Spruch.
ein paar gute Sprüche, ich merke schon. Das ist ein Stehzeug.
Ja, da könnte man ein ganzes Dierduden.
Man könnte meinen, du machst Marketing.
Ja, Dierduden. Vielleicht schon.
Ja, den Dierduden.
Genau, also das nennt man stationsflexibel. Das ist eine Mischung aus Free-Floating, also Autos stehen einfach irgendwo und man kann sie sich buchen, und stationsbasiert, man muss wieder an den Ausgangspunkt zurückkommen. Und deswegen ist es für uns auch so wichtig, dass wir möglichst viele Standorte haben, damit eben das Nutzererlebnis möglichst alltagstauglich auch ist. Und natürlich muss man an einer Ladesäule starten und an einer von uns wieder enden. Anders würde das mit Elektromobilität dann auch nicht gehen. Aber das, würde ich sagen, ist so der allergrößte Benefit von uns.
Und man bekommt logischerweise so ein Auto, weil es ist ja stationsbasiert. Also ich kann an einer Station abholen, aber an einer ganz anderen Station wieder abgeben. Kein Schlüssel.
Genau, das passiert alles über die App.
Das war das, was mich am Anfang am allermeisten verwirrt hat. So, wie kriege ich dieses Auto auf und wie starte ich und wie kriege ich es dann wieder zu?
Ja, also jedes Auto hat Carsharing-Technik drin, die sich dann mit der App, über die die ganze Nutzung läuft, verbindet. Und dann hast du einen digitalen Schlüssel. Also kannst alles in der App öffnen und schließen, buchen, starten, buchen, beenden. Genau, das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber wir sind gestartet mit Schlüsseln und alles, was im Carsharing so zur Verfügung steht, ist früher oder später mal weg.
Ja, was mobil ist halt und wegnehmbar ist.
Ne? Ja, genau. Also, ja, und deswegen sind wir schnell wieder davon weggekommen und machen das alles über die App.
Es funktioniert auch mega gut. Was passiert, wenn mein Akku leer ist? Habe ich ein Problem, ne?
Ja, also im Endeffekt, wenn ein Elektroauto leer ist, dann muss es abgeschleppt werden. Es geht dann nicht, dass du irgendwie...
Nee, ich meine jetzt nicht vom Elektroauto, sondern von meinem Handy.
Ach so, ja, dann dann kannst du das Auto nicht öffnen und schließen, aber es gibt immer die Möglichkeit, dass man nette Leute, die um einen herum rumlaufen, anspricht, die zu 99,9% auch ein Handy haben, und dann kann man sich an unsere Hotline wenden.
Okay.
Genau.
Also es wird einem auch rund um die Uhr geholfen bei euch,
ja? Ja, 24/7.
Es ist so krass, also das kleine Startup aus Calw bietet 24/7, also egal ob Heiligabend, Silvester, Ostern,
nachts,
egal. Immer einen Service an. Mhm. Wie kommt das?
Dadurch, dass wir jetzt inzwischen sehr hohe Nutzerzahlen haben und jetzt zum Beispiel unsere Standorte am Flughafen oftmals auch in der Nacht angefahren werden, weil der Flieger eben so geht, führt kein Weg daran vorbei, dass wir 24/7 erreichbar sind. Es kann ja immer irgendwas sein, und gerade was Technik angeht, Technik funktioniert mal und funktioniert mal nicht, müssen wir einfach immer bereit sein.
Ja. Aber die Technik funktioniert gut. Also ich würde zu diesem Prozess vielleicht noch ergänzen. Ich hatte innerhalb von 2-3 Minuten meinen Führerschein hochgeladen und meinen Personalausweis brauche ich noch.
Ja.
Und dann wählt man quasi noch aus, über was man bezahlen möchte. PayPal in dem Fall, glaube ich. Und dann ist man eigentlich dann auch schon ready to go. Also man muss seinen Führerschein nirgendwo hinschicken, sondern wird halt alles online geprüft.
Ja, genau. Also wir haben jetzt wir haben im November schon letzten Monat tatsächlich die automatisierte Führerscheinkontrolle eingeführt. Davor haben wir das auch noch alles persönlich gemacht, aber jetzt geht alles.
Da saß halt irgendwo jemand und hat auf den Führerschein geschaut.
Genau, bei uns im Kundenservice in Gülstein im Büro wurde dann immer diese wunderschönen Bilder angeguckt.
Die gar nicht alten und wunderschönen Bilder.
Ja, genau.
Okay, also heute quasi komplett automatisierter Prozess von vorne bis hinten. Ich glaube, in so einem Modell geht es dann irgendwann auch gar nicht mehr anders.
Ja, richtig. Also unser Ziel ist es dann irgendwann deutschlandweit uns auszubreiten. Und wir haben jetzt schon 1000 Fahrzeuge in der Flotte. Und es geht irgendwann nicht mehr, dass man alles händisch macht, sondern da sind wir auf die Technik angewiesen.
Jetzt hast du mir eine Steilvorlage gegeben. Ich möchte natürlich noch auf eure Mission und die Vision zu sprechen kommen. Über die Mission haben wir natürlich schon ausführlich gesprochen. Dann noch zu schauen, okay, wo wollt ihr eigentlich hin? Vielleicht mal vorweg noch zu den aktuellen Standorten. Also wo findet man dir denn hier bei uns oder in ganz Deutschland oder vielleicht auch schon Europa? Und wo soll man irgendwann dir Autos mal finden können?
Also derzeit sind wir in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern. Und lass mich lügen, wir sind jetzt bei 440 Standorten. Und man kann mit unseren Autos auch ins angrenzende EU-Ausland und die Schweiz fahren.
Da
haben wir noch keine Ladeinfrastruktur. Aber das Ziel ist, Platzhirsch zu werden in der Elektromobilität. Daher
wieder,
kommt auch unser Name.
Wieder ein Wortspiel.
Und deswegen deutschlandweit irgendwann.
Okay.
Ja.
Europa?
Dach? Also
ihr beschränkt euch da nicht.
Nö, wir beschränken uns da nicht.
Was ist die Vision? Also, wenn du irgendwann mal, wenn du in Rente gehst, auf dein Arbeitsleben bei dir zurückschaust, dann was willst du über dich, also über deinen Weg bei dir und den Deary-Weg sagen? Ihr habt es geschafft.
Wir haben es geschafft, die Lebenswelten der Menschen mobil zu vernetzen.
Geil.
Und das wollen wir nachhaltig machen. Und wir haben im ländlichen Raum gestartet, aber haben schnell gemerkt, dass die Leute vom Land auch in die Stadt möchten und möchten deswegen den ländlichen und urbanen Raum ebenfalls miteinander vernetzen.
Ich habe ja selber 2 Jahre in Hamburg gelebt. Mhm. Und das war 2014, 15. Damals gab es Car2Go. Mhm. Und habe damals schon gemerkt, Carsharing ist echt was, was die Welt braucht. Mhm. Weil klar, Argumente sind nachvollziehbar, die du nennst, aber wir Deutschen sind halt, wir hängen schon sehr an unseren Autos und an unserem persönlichen. Ne? Ja. Und ich zum Beispiel, ich hänge da gar nicht so sehr dran. Also erstens, Punkt Nummer eins, mir ist im Prinzip egal, wie mein Auto aussieht, wie viel PS es hat und ob es mein eigenes ist oder ob es halt ein fremdes ist, solange es mich von A nach B bringt.
Ja.
Seht ihr da bei dir schon auch irgendwie einen Wertewandel oder einen Wandel im Denken der Menschen über Generationen? Genau. Also ist es den Jungen vielleicht nicht mehr so wichtig wie den Älteren?
Ja, richtig. Also ich würde sagen, es ist ein Generationsthema, das Auto auch nicht mehr so ein krasses Statussymbol ist. Und allgemein geht so das Denken weg von meins, meins, meins. sondern eher hin zu, okay, erstens auch günstig, wie kann ich günstig von A nach B kommen und wie geht es teilen? Also sharing is caring, so ist so das Motto inzwischen. Natürlich haben wir es in Baden-Württemberg ein bisschen schwer, weil wir hier Automobil-Hochburg sind, aber es tatsächlich bei Standortöffnungen sind es auch zunehmend Rentner und Leute älteren Semesters, die dann sagen, okay, wir brauchen einfach keine 2 Autos mehr. Es reicht uns eins oder vielleicht auch gar keins. Das Mobilitätsverhalten verändert sich auch und wir sind da sehr froh, dass die Leute sich auch auf neue Sachen einlassen. Natürlich müssen wir da auch ein bisschen Missionarsarbeit leisten, weil sowohl das Thema Carsharing als auch Elektromobilität sind einfach mit ein bisschen Hemmschwellen und Vorteilen behaftet. Mhm. Und deswegen ist gut, dass wir darüber sprechen, denn es ist ziemlich einfach. Und es ist Spaß.
Ja, also wirklich, ich glaube, das Größte und dir und uns verbindet so viel, dass ich gesagt habe, hey, lass uns diesen Pop-Up-Store machen. Mhm. Nicht nur, weil wir uns in Calw bekannt machen wollen, noch bekannter, als wir vielleicht schon sind, sondern auch um uns, also die dir und das Fit und Fröhlich bekannt zu machen, weil uns verbindet so viel. Wir haben 2020 mit vegan und vegetarisch angefangen. Da wurde ich noch als Körnerfresser bezeichnet, als ich das in Herrenberg angefangen habe. Also ihr habt in Calw angefangen, ich habe in Herrenberg angefangen. Wir haben beide das Thema Klima und Nachhaltigkeit. Ihr auf der Straße, wir auf dem Teller. So, und deshalb kam ich jetzt gerade da drauf, diese Pionierarbeit, das voranzubringen, ist halt echt painful. Und man könnte eigentlich sich doch zurücklegen und sagen, ja, lass mal die anderen machen, weil irgendwer wird es schon machen.
Ja.
Es ist doch viel leichter, der 2., 3., 4., 5. Anbieter zu sein, weil dann wissen alle schon, was ist eigentlich Carsharing, wie funktioniert das mit der App. Bei uns dann, hey, vegan und vegetarisch kann eigentlich schon auch ganz gut schmecken und das ist nicht nur irgendwie Grünzeug, sondern da werde ich auch satt von. Ein Vorurteil, den wir immer ausräumen müssen, vegan und vegetarisch macht nicht satt, enthält keine Proteine und so weiter und so fort. Also, wo kommt da diese krasse Motivation bei euch her?
Ich glaube, weil es uns vorgelebt wurde. Mhm. Wir haben ja, wie gesagt, unsere Muttergesellschaft, die ENCW. Und da ist schon sehr viel Neues draus entstanden. Und ich glaube auch, weil sich einfach zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, die richtigen Menschen getroffen haben.
Oh, schön. Wirklich schön.
Also wir sind relativ jung. Wir werden jetzt immer natürlich ein bisschen älter, aber wir haben Drive, wir wollen was verändern. Wir sind alle in das Unternehmen gekommen, weil wir das Gefühl hatten, da kann man noch was mitgestalten. Also man ist nicht in einen Topf geworfen, wo die Prozesse schon irgendwie stehen, sondern wir können wirklich was bewegen, wortwörtlich bewegen. Mhm. Und ja, wir haben jetzt letztes Jahr einen Werteworkshop gehabt und haben tatsächlich Pioniergeist auch als einen unserer Werte definiert.
Ja.
Und danach leben wir.
Ja, ist mega geil. Also merkt man, wenn man mit euch zu tun hat, wenn man mit eurem Team zu tun hat. Ich kenne ja jetzt ein paar Leute bei euch und ich kenne auch ein paar Leute aus dem Mutterkonzern, der NCW. Auch da ist dieser Spirit da. Also gar kein irgendwie eingestoppter Stadtwerke-Spirit, sondern nach vorne denken, groß denken und nicht nur auf sich selber schauen, sondern halt auch auf seine Umwelt im wahrsten Sinne des Wortes. Und das finde ich halt mega cool und auch echt wichtig.
Ja, da haben wir auf jeden Fall was gemeinsam.
Siehst du mal. Ich will den Podcast oder jetzt das Inhaltliche nicht irgendwie negativ enden lassen, aber du hast da einen viel größeren und besseren Einblick als ich. Lass uns doch nochmal über das Thema E-Mobilität in Deutschland sprechen. Ihr bringt es richtig krass voran, aber wie kommt ihr damit voran und wie ist dein Blick so für den Fortgang oder die Entwicklung? Geht das alles schnell genug in Deutschland oder könnte das viel schneller gehen? Wie schwierig ist es, so eine Ladesäule irgendwo bauen zu können? Wie ist da dein Blick drauf?
Also jetzt rein aus der DIR-Perspektive haben wir jetzt noch nicht die krassen Herausforderungen, ehrlich gesagt. Also wir stehen noch am Anfang unserer Blüte und haben auch, ehrlich gesagt, kein Ende in Sicht. Deswegen sind wir wirklich in einer guten Position. Allgemein in Deutschland sieht es, was die Ladeinfrastruktur angeht, sehr gut aus, würde ich sagen. Also ich habe jetzt vor kurzem erst eine Studie gelesen oder einen Artikel, dass wir jetzt 180.000 Ladesäulen in Deutschland haben im Vergleich zum vorheriges Jahr. Und was aber natürlich da noch ein bisschen dazugehört, ist auch Elektromobilität, die fehlt.
Mhm. Hi! Also seht ihr, Leute, wir kriegen ja reihenweise Gäste. Wir sind gleich wieder da. So, wir waren beim Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland stehen geblieben. Genau. Hochspannendes Thema. Wer hätte gedacht, dass wir aus dem FF-Podcast mal über Ladeinfrastruktur in Deutschland sprechen. Aber man muss die Anlässe ja nehmen, wie sie kommen. Ja. Und deshalb zurück mit den Diaries und Aileen, die jetzt gerade nochmal einsteigt in das Thema Ausbau Ladeinfrastruktur in Deutschland.
Ja, also da sind wir sehr gut dabei. Mhm. Was allerdings fehlt, sind die Autos dazu. Mhm. Also dadurch, dass Elektromobilität, wenn man sich jetzt ein eigenes Auto kaufen möchte, sehr, sehr teuer ist, ist die Auslastung von der Ladeinfrastruktur einfach noch nicht so da. Und es macht es den Betreibern der Ladesäulen schwer.
Also ist die Angst eigentlich umgekehrt, weil ich höre ja immer so, die Leute glauben, sie können ja dann ihr Auto dann nirgendwo laden, aber umgekehrt wird eigentlich ein Schuh draus. Ja. Es sind viel zu wenig E-Autos unterwegs für die Ladesäulen, die wir schon haben.
Genau.
Ach, witzig.
Ja, also wirklich mal Augen offen halten, wenn man mal so unterwegs ist. Gerade Schnellladesäulen findet man eigentlich an jeder Ecke. Ja. Inzwischen an den meisten Supermärkten, Goldenen Möwen oder Raststätten und sowas. Also da kann man echt nicht mehr.
Der Ort, dessen Name nicht genannt werden darf.
Richtig, genau. Vor allem jetzt hier im Podcast auch. Ja, wollte ich jetzt nicht aussprechen. Also es hapert wirklich an den Autos und nicht an der Ladeinfrastruktur.
Voll spannend.
Und deswegen finden wir das auch so wichtig, was wir machen, weil wir eben genau diese Autos, die es braucht, auf die Straße bringen. Ja. Egal, ob jetzt mit Carsharing oder Abo.
Ja, 100%. Autobahnen sind für euch irrelevant oder uninteressant, weil da kann man sein Auto nicht abstellen, ne?
Also
habt ihr Ladesäulen an Autobahnen, Raststätten?
Noch nicht. Okay. Wir sind primär im AC-Bereich, also 22 kW Ladesäulen unterwegs. Aber wir haben jetzt extra auch eine Person dafür eingestellt, die sich um den Ausbau von DC, also Schnellladesäulen, kümmert. Das heißt, wir schließen es auf jeden Fall nicht aus. Für Carsharing wird es allerdings uninteressant.
Ja, ne? Weil er muss ja an die Autobahnraststätte kommen.
Genau, und wir haben ja derzeit das Modell so, dass der Strom inklusive ist.
Vielleicht
für die
so Ehemann ausgesetzt von der Ehefrau. So nach 4 Stunden Autofahrt, so ein Riesenstreit, den Kerl rausgeschmissen. Hier. Jetzt seid ihr da. Mhm. Ja, dann kann er mit dem Dier von der Raststelle wenigstens wegkommen.
Also ich möchte es nicht ausschließen, aber es ist auch für die Batterie des Autos nicht gut, wenn es die ganze Zeit an der Schnellladesäule hängt. Und Stromkosten sind natürlich höher und dann ist es vielleicht auch nicht mehr so attraktiv für den Endkunden. Ja, aber wir haben große Ziele, natürlich.
Ja, ich höre schon. Und das alles aus Kalf heraus. Mhm. Also, letztes Thema zu diesen Zweifeln über Elektromobilität. Was sagst du zur Reichweite von so E-Autos?
Es ist völlig unberechtigt. Also, die meisten Leute, die mal wirklich damit gefahren sind, die merken, dass es keine Angst gibt, die man haben muss. Ja. Die Autos, die werden immer besser. Man darf auch nicht vergessen, dass es Elektromobilität allgemein noch nicht so lange gibt wie Verbrenner. Und wir, unsere Modelle sind zum Beispiel alle 2 Jahre auf dem neuesten Stand. Also wir haben 2-Jahres-Leasing-Verträge und dann kommt wieder das neue Modell. Deswegen wachsen auch die Autos bei uns hier mit der Reichweite. Mhm. Im Schnitt fahren die Leute bei uns so 60 bis 80 Kilometer und ein Auto kann inzwischen 350 bis 400 Kilometer fahren. Also wirklich Sorgen braucht man sich da nicht machen. Und wenn, wie gesagt, es gibt Ladesäulen wie Sand am Meer, dann einfach kurz da halten. Ab einer gewissen Fahrtlänge sollte man sowieso mal kurz eine Pause machen. Vielleicht auch mal einfach aufs Klo. Und wenn man schnell Ladesäulen hat, dann ist es dann eigentlich schon wieder ausreichend geladen. Also es passiert, glaube ich, öfter, dass man mit einem Verbrenner liegen bleibt, als mit einem E-Auto.
Ich kann das bestätigen. Also ich hatte Anfang der Woche, ich will nicht sagen Sorge, das ist Quatsch, aber ich war skeptisch jetzt auch. Ich musste heute Morgen kratzen. Und dann sagt man ja so, ja, hier bei Kälte hat die Batterie viel weniger Reichweite. So, ich bin gestern den Tag über schon ein paar Mal hin und her gefahren so. Und dann habe ich heute Morgen mal geschaut und habe geschaut, okay, hat das Auto jetzt wirklich weniger Reichweite? Also nicht merklich. Mhm. Es ist nicht so, dass man dann denkt, okay, jetzt nur noch Hälfte Reichweite plötzlich. Ja. Also stellst es nicht ab und von 100 Kilometer sind, weil es kalt ist, morgens nur noch 50 übrig. So, nee, das ist auch nicht der Fall.
So schlimm ist es nicht. Vor allem wird es ja auch immer besser mit der Technik.
Ja, also wie gesagt, ich habe da jetzt nichts gemerkt. Und, das habe ich vorhin auch schon zu dir gesagt, ich habe jetzt diese Woche echt nicht viel laden müssen, weil ich festgestellt habe, ich fahre gar nicht so viel, wie ich glaube zu fahren. Also ich glaube, man überschätzt es auch mega, weil man ja ganz viel auf so Kurzstrecken unterwegs ist. Ja. Also man sitzt zwar dann viel und lange im Auto, aber ganz viel halt so, ich fahre mal da schnell hin und da schnell hin, aber ja nie diese krasse Reichweite oder diese krasse Entfernung, die man eben glaubt zu fahren.
Ja, genau. Also wenn du jetzt vielleicht diese Woche nicht, weil du hierher fährst, aber allgemein in deinem Mobilitätsverhalten mal schaust, wird dein Auto wahrscheinlich auch ziemlich lange am Tag stehen.
Ja, ist
egal,
auch
ob du jetzt bei Termin bist, genau, oder zu Hause. Und inzwischen gibt es halt an all diesen Knotenpunkten, wo man sich dann aufhält, auch Ladeinfrastruktur und dann kann man es einfach kurz einstecken.
Ja. Ja, also wir stellen fest, eigentlich spricht, nee, streiche eigentlich, mach den Satz kaputt. Es gibt keinen Grund, nicht auf ein E-Auto zu gehen.
Ja, oder es gibt auf jeden Fall keinen Grund, es mal nicht auszuprobieren. Ja.
Also, wie gesagt, das ist auch unsere größte Hürde, die Leute zu animieren, vegan und vegetarisch wenigstens mal eine Chance zu geben. Hey, wenn der Kunde dann sagt, hey, das war jetzt echt nett, aber ich brauche irgendwie mein Fleisch, okay, dann hat er es wenigstens versucht.
Ja.
Dann kann ich auch viel besser damit leben, wie wenn er es halt von Anfang an kategorisch ausschließt.
Genau, also immer erstmal ausprobieren, dann sein Fazit ziehen und nicht andersrum. Ja.
Stark, finde ich ein schönes Zwischenfazit. Wir sind ja noch nicht fertig. Aber da können wir auf jeden Fall mal einen Strich drunter machen. Was steht für euch in diesem Jahr noch an? Also jetzt ist das Jahr nicht mehr allzu lang, aber gibt es so gegen Jahresende noch was, was ihr unbedingt erledigt haben wollt?
Ja, unser Umzug.
Ah, erzähl mal.
Also wir ziehen wieder in unsere Heimat hier nach Calw. Mhm. Wir waren ja im Zwischenlager Gülstein.
Im Asyl.
Ja, das Büro wird auch bestehen bleiben, aber wir kommen in den Genuss eines frisch renovierten und sehr innovativen neuen Arbeitsraums, der für uns geschaffen wurde, direkt gegenüber von der ENCW in Calw wieder. Und Anfang Dezember ist es soweit. Also wir sind jetzt so langsam dabei, unsere Koffer zu packen und ziehen dann dort hin um. Da leben wir dann Sharing is Caring richtig, denn es gibt keine fest zugeordneten Arbeitsplätze mehr, sondern es ist Shared Desk Policy. Und allgemein ist es sehr modern dort. Also es sind sehr coole neue Tools.
Steht eine Ladesäule davor, ne?
Nicht nur eine. Natürlich, unser Fuhrpark ist ja auch dort angesiedelt. Aber es ist ein anderes Arbeiten, was dort gelebt wird. Aber
New Work.
Richtig, wir bleiben nicht stehen, wir probieren immer was Neues. Das ist das Größte, was noch ansteht.
Ja. Ja, cool. Und das sind die Stadtwerke, ey. Also man soll es nicht glauben. Shared Desk. Wer trägt denn dann den Aktenordner von links nach rechts, Mensch?
Ja, wir haben dann so Spinte und da kommen dann unsere Sachen rein, die holen wir dann morgens raus und abends da wieder rein. Okay. In Zukunft wird es dann auch ein Buchungstool geben, an dem man sich seinen Platz dann reserviert. Und so arbeitet jeder mal mit jedem zusammen, also dass dann nicht mehr dieses Teamdenken ist, sondern man darüber hinaus mit den anderen auch zusammenarbeitet. Ja, da freue ich mich drauf, bin ich gespannt, wie es wird.
könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich den Podcast hören würde und nicht so einen überragenden Job hätte, wie Geschäftsführer des Fit und Fröhlich zu sein, gibt's Leute, die da auch Interesse haben, mitzuarbeiten. Sucht ihr noch Leute?
Wir suchen immer Leute. Also
besonders gute Leute, ne?
Ja, besonders gute Leute. Okay. Klar,
an wen muss man sich wenden? Wenn man sagt, ey, ich habe Bock auf die Dir jetzt, also, weil ich stehe voll hinter den Werten, ich finde die Aline cool und kann mir vorstellen, die anderen Kollegen sind genauso cool.
Es gibt verschiedene Wege. Also du kannst dich natürlich direkt bei mir melden und ich leite das dann weiter. Aber die einfachste Möglichkeit ist auf unserer Karriereseite. Einfach mal durchstöbern, welche Jobs wir so haben und dich bewerben. Und vielleicht sehen wir uns ja dann.
Dir.de, dir.com.
dir-mobility.de.
Ui, na, sehr gut. Okay, gibt es noch irgendwas, was wir über die Dir wissen sollten und wir jetzt noch nicht in dieser Folge besprochen haben, Aline?
Summa summarum sind wir cool.
Würde ich doch auch sagen, ne?
Ja. Aber also, ansonsten haben wir eigentlich schon alles.
War jetzt nicht so schlecht. Für einen Ernährungs- und Gesundheitspodcast.
Ja, aber wie gesagt, wir haben ja viel gemeinsam.
Das denke ich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt auch die Leute, die ein Ernährungs- oder Gesundheitsthema erwartet haben, dabei geblieben sind, weil auch in unseren Zielgruppen, bin ich mir sicher, gibt es ganz, ganz viele Überschneidungspunkte. Mhm. Nee, bin ich mir nicht sicher, weiß ich, weil viele unserer Kunden halt auch schon E-Autos fahren und sicherlich ganz vielen Punkten, die wir hier gemacht haben, zustimmen würden.
Ja, dann sollen die doch alle mal Dir-Ladekunde werden, wenn sie schon ein eigenes Elektroauto haben.
Grüße gehen raus an euch. Bitte einmal Dir-Ladekunde werden. Vielen Dank. So, Freunde, ihr wisst, auch zum Schluss einer jeden Gastfolge gibt es die fünf fitten und fröhlichen Fragen an meinen Gast. Mhm. Und deshalb auch die fünf schnellen Fragen an dich. Du kennst sie noch nicht und wirst sie jetzt ganz kurz und knackig oder vielleicht auch ausführlich beantworten.
Let's go.
Frage Nummer 1. Was hast du zuletzt gegessen?
Pizza. Gestern Abend.
Es ist jetzt 12.38 Uhr.
Ja, heute habe ich noch gar nichts gegessen.
Und ich dachte so, okay, hat sie jetzt Pizza gefrühstückt? Oder? Okay. Gestern Abend gab es Pizza. Okay, dann frage ich weiter, steht jetzt zwar so nicht im Regieplan, aber was ist deine Lieblingspizza?
4 Käse.
Echt?
Schande über mein Haus.
So richtig heavy.
Ja, ja, okay. Aber wenn ich, also gut, wenn ich Pizza esse, was nicht oft vorkommt, dann richtige Dröhnung.
Okay.
So richtig Bluthochdruck.
Deshalb hast du bis heute, also bis heute Mittag auch nichts zu essen
gebraucht. Genau, ja, okay, klar, verstehe. Das liegt natürlich schwer im Magen.
Ja, verstehe. Okay, Frage Nummer 2, was ist denn dein Lieblingsessen?
Käsespätzle.
Ja?
Ja.
Also Käse hat sich angetan, ne?
Ja, wieder. Also okay. Ich war 5-6 Jahre komplett vegan, ursprünglich aus Langeweile. Wurde es dann auf einmal 5-6 Jahre. Aha. Und dann bin ich wieder dem Käse verfallen. Schande über mein Haupt. Aber ich habe auch, ich kann auch sehr guten vegane Käsespätzle machen.
Ja?
Ja, ich habe auch immer die Spätzle selber gemacht.
Krass. Also, also ich weiß natürlich, dass es geht. Mhm. Wie machst du es?
Den Teig jetzt für die Spätzle oder
nee, generell? Nee, also du hast die Spätzle und wie machst du die Käsesoße oder den Käse?
Bei mir müssen die richtig schlonzig sein, deswegen nehme ich immer Hafersahne als Grundlage. Und dann Simply V, Reibekäse kommt da rein und natürlich Zwiebeln. Mhm. Und dann wird es alles miteinander vermixt. Und wenn mir der Käsegeschmack dann noch nicht genug ist, dann kommen Hefeflocken drauf.
Das war jetzt meine Frage gewesen, ob du Hefeflocken verwendest. Ja. Okay. Ja, geil. Könnte ich mir vorstellen, dass es geil ist. Mhm. Was ich sagen, Käsespätzle sind jetzt nicht unbedingt die fit und fröhlich Number One Rezeptur, die wir jetzt halt regelmäßig rausballern. Aber haben wir auch schon mal gemacht. Frage Nummer 3. Schließt da vielleicht so ein bisschen dran an. An welcher Stelle könnte deine Ernährung besser sein? Besser in Anführungsstrichen.
An der Menge an Gemüse. Ich bin schon sehr kohlenhydratlastig.
Ja?
Ja. Und auf meinem Teller sollte auf jeden Fall mehr Ballaststoffe, Gemüse, Grünzeug.
Weil du es nicht magst oder einfach, weil es so an dir vorbeigeht?
Ich mag es. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, woran es liegt. Ich habe halt meistens inzwischen relativ wenig Zeit, um mir das zuzubereiten. Und wenn, dann läuft es auf Rohkost hinaus. Mhm. Aber ja, klassisches Ofengemüse können es auch einfach öfter geben.
Voll?
Ja.
Das ist ja super easy.
Ja, das ist wirklich super easy. Ja. Es gibt eigentlich gibt es keinen Grund, warum ich es nicht mache.
Also dann siehst du mal, haben wir schon den Impuls für dein Ernährungsverhalten, einen positiven Impuls für dein Ernährungsverhalten gesetzt. Was ist denn dein wertvollster Ernährungstipp?
sehr viel Verschiedenes ausprobieren und nicht bei den üblichen 5 Gerichten bleiben, sondern sich mal neu inspirieren lassen. Ja. Vielleicht auch einfach mal einmal die Woche was Neues kochen. Mhm.
Was hast du zuletzt Neues gekocht?
Das war ein Gnocchi-Salat. Ui. Also man hat die angebraten und dann gab es da grünen Spargel angebraten rein, Rucola, Tomaten. Ja. Und dann hat man das mit einem ganz normalen Salatdressing vermixt.
Hat sich gelohnt?
Ja, auf jeden Fall. War richtig gut.
Sehr gut. Fünfte und letzte Frage. Wenn ich an meine Kindheit erinnere, denke ich an dieses Essen.
Komplette schlechte Weißbrotbrötchen, so Aufbackbrötchen. Die hat meine Mutter immer in so Schiffchen geschnitten, also so scheibenmäßig. Und dann gab es da Erdbeermarmelade drauf. Das war mein Frühstück.
Ja, geil.
Ja, das ist das Erste, was ich was mir einfällt.
Und gibt's noch was?
Gut, bei meinem Papa, der Koch ist, gab es dann immer ein bisschen ausgefallenere Sachen. Hm. Nudelauflauf.
Okay. Ja. Ja. Ich sage immer, wenn die Frage kommt bei mir, ist es definitiv Kräuterbaguette.
Oh ja, das ist auch gut. Ja,
meine Schwester und ich nach der Schule erstmal noch zum Supermarkt gelaufen und war direkt bei uns um die Ecke. Kräuterbaguette eingepackt, Kräuterbaguette in den Ofen.
Einfach Kräuterbaguette.
Ja, einfach Kräuterbaguette. Vielleicht noch irgendwie Salat dazu, aber Kräuterbaguette mit Salat.
Tja. Ja, ist doch auch lecker.
Ja, also hat man halt damals, da hat man sich jetzt nicht so viele Gedanken gemacht und ging halt schnell und war ganz okay. Aileen, ey, mega, vielen lieben Dank, dass du da
nicht
warst.
Zu danken, danke dir.
Ich habe schon gesagt, das hat so ausgesehen, hat für mich so gewirkt, als ob du das jede Woche machen würdest, machst du aber nicht. Aber du hast auch einen eigenen Podcast, habe ich gehört. Müssen wir auf ein Podcast-Projekt aufmerksam machen? Muss ich meine Zuhörerinnen und Zuhörer auf euren Podcast aufmerksam machen?
Ja, voll gern. Ich habe den mit meiner Kollegin, der Rebecca, zusammen gegründet.
Sagt ihr auch schon viel über den Spirit bei euch aus, ne? Ja. Macht mal einfach mal mit den Kollegen einen Podcast.
Ja, wir haben so festgestellt, dass uns eines vereint und das ist die Hochsensibilität. Und wir haben deswegen einen Podcast gegründet, der heißt Feingefühl und Firlefanz.
Cool.
Auch FF fällt mir da so gerade auf.
Quasi aus dem FF.
Oha. Genau, und es gibt erst 2 Folgen.
Okay.
Aber gibt es auch auf Spotify, schaut mal vorbei.
Geil.
Ja. Und natürlich Werbung in beruflicher Sache, die am Dienstag. Unser Story-Format, was Rebecca und ich jede Woche Dienstag machen, auf unserem Instagram-Kanal, schaut da vorbei.
Ja, unbedingt auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen.
Ja, also es gibt nicht nur Informationen rund um uns und Elektromobilität, sondern schon auch ein paar witzige Eindrücke, was bei uns so abgeht. Und vielleicht willst du dich ja dann erst recht bewerben.
Ganz bestimmt sogar. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, Leute. Hat Spaß gemacht. Und natürlich, Aileen, vielen lieben Dank, dass du da sein durftest. Und es ist natürlich wie immer so, Podcast-Gast bekommt die letzten Worte hier im Podcast. Jetzt hast du ja fast schon sowas wie einen Abschluss gemacht, aber du darfst nochmal was sagen. Und dann, für dir alles Gute. Ich bin absoluter Fan, bin mir auch sicher, wir werden auch nach der Pop-Up-Zeit miteinander verbunden bleiben. Und es wird, gemeinsame Aktionen oder keine Ahnung, irgendwas geben. Sicherlich wird man sich nicht aus den Augen verlieren.
Dem stimme ich zu. Und Appell an dich, an euch, bei der nächsten Veranstaltung einfach fit und fröhlich buchen.
Nailed it. Ciao.
Ciao. Show me what you got. Find it on your block with that thing, about to let it go.